Liebe YouTube-Community, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Mein Name ist Patrick Greiner und ich freue mich, dass du heute hier wieder eingeschaltet hast. Seit nunmehr fast 12 Monaten müssen wir Bürger, Wähler, Steuerzahler, Eltern, Arbeitnehmer, Selbstständige und Unternehmer mittlerweile mit den Lockdown-Maßnahmen unserer Regierung leben. Ständig nennt man uns in der klassischen Form der Salami-Taktik irgendwelche Lockerungsmaßnahmen, die dann doch nahezu 14-tägig immer wieder nach hinten verschoben werden. Man hat das Gefühl, hier gibt es einfach kein klares Konzept. Oder das klare Konzept von Seiten der Regierung lautet Hinhaltetaktik. Parallel dazu wird der Ton von Merkel, Söder, Lauterbach, Spahn und Co. immer aggressiver. Man hat fast schon das Gefühl, sie wollen uns immer mehr einschüchtern, uns Angst machen und insbesondere was die Impfmaßnahmen betrifft, auch immer weiter unter Druck setzen. Gleichzeitig erhalten wir von Regierungsmitgliedern folgende Hiobsbotschaften.
Vertrauen Sie den Gesundheitsbehörden? Vertrauen Sie der Weltgesundheitsorganisation? Vertrauen Sie dem gesunden Menschenverstand und journalistischer Sorgfalt in den Qualitätsmedien?
Och nee, lass mal. Bin da nicht so für, wir sind nicht so.
Die Regierung sagt, sie müsse uns Bürgern vor den weltweiten Auswirkungen des Coronavirus schützen. Die viel bessere Frage ist jedoch, wer schützt eigentlich uns und unsere Kinder von den Maßnahmen der Regierung? In diesem Video geht es nicht um Verschwörungstheorien. In diesem Video geht es um Antworten auf folgende Fragen. Erstens, was sind die wahren Hintergründe der Corona-Pandemie? Zweitens, wer sind im Hintergrund die Geldgeber und vor allem, wer profitiert am meisten davon? Drittens, was hat es mit diesen unqualifizierten PCR-Tests auf sich? Viertens, was hat es mit den unverantwortlichen Auflagen der Schulbehörden auf sich, bei denen mittlerweile sogar Grundschüler stundenlang ihre Masken im Unterricht tragen müssen? Fünftens, was ist mit der angeblichen Statistik der Corona-Toten? Werden hier vielleicht an Ärzte, Pathologen oder gar Bestatter sogenannte Bonuszahlungen geleistet? Und vor allem sechstens, wer wird eigentlich in den unzähligen Fällen an Verstößen gegen das Grundgesetz, an Verstößen gegen die Menschenrechte und an übertriebenen Maßnahmen durch die Justiz und der Polizei in Bezug auf ihre Bürger und Wähler zur Rechenschaft gezogen? Vor kurzem habe ich hierzu ein Posting auf meinem Instagram-Kanal veröffentlicht. Darauf steht, es gibt kaum etwas Dümmeres, als wichtige Entscheidungen in die Hände von Politikern zu legen, die keinen Preis dafür zahlen müssen, wenn sie falsch liegen. Fazit, du willst die wahren Hintergründe der aktuellen Corona-Pandemie sowie allen Lockdown-Maßnahmen besser verstehen, dann solltest du jetzt dieses Interview nicht verpassen. Mehr dazu direkt jetzt nach dem Intro. Liebe Podcast- und YouTube-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Interviewausgabe meiner Show Deine beste Investition. Mein Name ist Patrick Greiner und ich freue mich, euch heute einen sehr, sehr spannenden Interviewgast vorstellen zu dürfen. Er ist unter anderem Rechtsanwalt, der sich auf das Thema Verbraucherschutz spezialisiert hat und derzeit in der Corona-Pandemie sehr aktiv unterwegs ist. Er hat unter anderem 108.000 Abonnenten auf YouTube, 74.000 Abonnenten in seiner Telegram-Gruppe und unter anderem hat er einen Corona-Ausschuss gegründet,
bei dem er mit regelmäßigen Livestreams mit erfahrenen Rechtsanwälten auch seine Community unter anderem auf dem Laufenden hält. Und in diesem Sinne, Herr Dr. Füllmich, herzlich willkommen hier in meiner Show. Ich freue mich, dass es heute geklappt hat.
Ich auch. Vielen Dank, Herr Greiner.
Herr Dr. Füllmich, für alle die, die Sie noch nicht kennen, vielleicht geben Sie uns mal einen kurzen Einblick in Ihre berufliche Expertise. Wer sind Sie, was machen Sie und was ist derzeit Ihre Mission?
Ich bin Anwalt, habe seit 26 Jahren ganz überwiegend als Prozessanwalt gearbeitet. Nicht ich alleine, sondern meine Kollegen hier in der Kanzlei in Göttingen, aber auch in den USA. Ich bin in Deutschland und in Kalifornien zugelassen. In dieser Zeit haben wir fast ausschließlich, ich würde mal sagen, zu weit über 90% Verbraucher und kleine und mittlere Unternehmer gegen, man kann es so sagen, kriminelle Konzerne vertreten. Deutsche Bank oder VW oder jetzt zum Schluss wegen Schmiergeld Kühne und Nagel. Vorher habe ich lange an der Universität in Göttingen gearbeitet, an der Forschungsstelle für Arzt- und Arzneimittelrecht. Außerdem war ich tätig in den Ethikkommissionen der Universitätskliniken Göttingen und Hannover, sodass ich so ein bisschen aus der Erinnerung auch noch was über das Medizinrecht weiß. Die Corona-Krise hat meine Frau und mich in Kalifornien überrascht. Da hatte ich eigentlich gedacht, jetzt machst du mal eine Pause und wollte da draußen, wir haben eine kleine Ranch in der Mitte von nirgends, wollte da einfach mal gar nichts machen. Und dann bekamen wir die Anrufe von Freunden und Verwandten, dass hier in Deutschland ein Lockdown beschlossen worden sei. Ich konnte das nicht wirklich einordnen und habe dann meinen Freund Wolfgang Wodak angerufen. Den kenne ich aus der Zeit, in der wir bei Transparency International eine Arbeitsgruppe Justiz hatten. Diese Arbeitsgruppe Justiz hat sich mit vielen Anwälten, Rechtsanwälten, Rechtsprofessoren, Richtern und auch Staatsanwälten darum gekümmert, festzustellen, warum laufen manche Rechtsstreite, nämlich die mit strukturellem Ungleichgewicht, also ein einzelner vergleichsweise schwacher Verbraucher oder ein einzelnes kleines Unternehmen gegen einen großen Konzern. Warum sind die in Deutschland vor den Gerichten kaum zu gewinnen und warum auf der anderen Seite werden die in den angloamerikanischen Ländern, insbesondere USA, gewonnen? Ja, wir kennen ja die Geschichte von VW und Deutscher Bank. Hier ist fast nichts passiert, allenfalls mal ein paar Feigenblattentscheidungen und in den USA und in den anderen angloamerikanischen Ländern kommen dann Milliardenstrafen für genau die Dinge, die hier einfach sozusagen durchgewunken werden. Ja, Wolfgang Wodak ist ein erfahrener Arzt und hat mich daran erinnert, dass vor 12 Jahren schon mal sowas Ähnliches gelaufen ist, nämlich die Schweinegrippe, und dass das auch dieselben Protagonisten waren, die damals schon tätig waren, unter anderem Herr Drosten, aber auch so ein englischer Mensch namens Neil Ferguson. Die lagen alle komplett jenseits aller Spuren, die man sich vorstellen kann, haben alarmistische Meldungen gemacht, von wegen Millionen Tote wird es geben. Damals hatte Wolfgang Wodak aber die Möglichkeit, das Ganze noch abzubiegen, weil er nämlich in einer politischen Machtposition saß. Er war Mitglied des Bundestages und er war Mitglied des Europäischen Rates. In letzter Sekunde war es dann möglich, dass die Fachleute damals doch gehört wurden, nicht nur eine Seite, so wie jetzt, sondern alle Seiten, und das dann gerade noch rechtzeitig, um das Schlimmste zu verhindern, als man nämlich feststellte, ist gar keine Pandemie, sondern ist einfach nur eine milde Grippe, als dann gerade noch rechtzeitig der Stecker gezogen wurde. Allerdings so rechtzeitig auch wieder nicht, denn es waren in der Zwischenzeit durch die Impfungen, insbesondere in Skandinavien, ich glaube, 1300 Kinder schwerstbehindert auf Lebenszeit leiden sie an Narkolepsie. So, und als er mir das erzählt hat und mich daran erinnert hat, ich hatte es komplett vergessen, hat er mich auch gleich auf die andere Seite, auf die andere Meinung. Juristen gucken immer nach der anderen Meinung, nur hier offenbar nicht, aber auf die anderen Meinungen, die vertreten werden, hingewiesen hier in Deutschland, aber auch damals, als ich ja noch in Kalifornien war, auch bei uns um die Ecke bei der Stanford University, da gibt es angesehene Leute wie den wohl meist zitierten Wissenschaftler der Welt, Professor John Ioannidis oder Michael Levitt, aber auch ein anderer Deutscher, Knut Witkowski von der Rockefeller University in New York. Und dann natürlich bei uns Frau Professor Mölling, Professor Bakti und so weiter und so weiter. So, mit denen habe ich Kontakt aufgenommen, teilweise mir nur ihre Videos angeguckt, teilweise direkt mit ihnen gesprochen. Und da war klar, hier stimmt was nicht. Das war die Ursache dafür, dass meine Frau dann gesagt hat, wir müssen zurück. Wir können das hier nicht aussitzen, zumal es ja auch in Kalifornien dann losging. Das hat inzwischen allerdings dazu geführt, dass der Gouverneur wahrscheinlich seinen Job verlieren wird. Da gibt es eine große Recall-Aktion. Aber wir wollten erstmal zurück und haben dann in der verzweifelten Suche nach anderen Anwaltskollegen, die sich dieser Sache annehmen würden, erstmal niemanden gefunden, bis dann Viviane Fischer, die Kollegin Fischer aus Berlin und ich zusammenkamen. Und wir beide haben dann mit zwei weiteren Kollegen, die ich schon aus der Arbeit bei Transparency kannten, den Corona-Untersuchungsausschuss gegründet. Ziel war es festzustellen, wie gefährlich ist das Virus wirklich? Zweitens, wie groß sind die Schäden, die durch die Anti-Corona-Maßnahmen angerichtet werden, sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich? Und drittens, was ist eigentlich mit diesem PCR-Test? Denn das ist ja der eine einzige Gradmesser für alles. Und da wollten wir wissen, kann der das überhaupt? Ja, das ist die Arbeit, die wir seit dem 10.7. des letzten Jahres gemacht haben. Wir haben über 100 Wissenschaftler aus aller Welt dazu angehört, überwiegend Leute, die in den sogenannten Mainstream-Medien nicht zu Wort kommen. Da ist ja immer nur die Drosten-Linie vertreten worden oder jetzt die Linie, die Leopoldina vertritt. Das sind die gleichen Leute, teilweise personendeckungsgleich. Drei allerdings haben sich nach der letzten Äußerung dieser Truppe verabschiedet und haben gesagt, was hier abgeht, ist völlig unwissenschaftlich. Jedenfalls, langer Rede, kurzer Sinn. Das Zwischenergebnis, was wir haben, ist, die Folgen der Corona-Maßnahmen sind so furchtbar, dass man es eigentlich nicht beschreiben kann, sondern dass jetzt weltweit von Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesprochen werden, insbesondere auf der gesundheitlichen Seite. Also da muss man schon reichlich ohne Empathie unterwegs sein, wenn man das durchwinkt, dass Menschen, die sterben, isoliert sterben müssen, dass keiner sich ihnen nähern darf. Das ist schon eine harte Nummer. Die Selbstmordquoten sind in die Höhe geschossen, sagen uns auch die Zugbegleiter. Die Fälle häuslicher Gewalt schießen in die Höhe. Menschen, die nicht behandelt wurden, die wegen ihrer Krebserkrankung nicht oder nicht rechtzeitig behandelt wurden. Das wird alles ganz, ganz schlimme Folgen haben. Aber natürlich haben wir auch wirtschaftlich einiges zu beklagen. Es werden wohl zwischen 500.000 und 800.000 Unternehmen K.O. gehen. Insbesondere leider aus der Gruppe der kleinen und mittleren Unternehmen. Für die Konzerne ist ja ausreichend gesorgt. Und das sind dann auch die, an die wir uns dann, als wir aufgrund der Arbeit im Corona-Ausschuss feststellen konnten, die Geschichte stimmt einfach nicht, sondern sie wird im Mainstream einfach falsch übermittelt, weil der Mainstream ist eben in Anführungsstrichen gekauft von den gleichen Leuten, die ihr Geld in Pharma und Tech investiert haben. Pharma und Tech verdienen sich im Moment dumm und dämlich. Der Steuerzahler bezahlt mit vermutlich gedrucktem Geld die ganzen Tests, hunderte von Milliarden und die ganzen in Anführungsstrichen Impfungen sind natürlich keine Impfungen, sondern es sind genetische Experimente, die uns die Fachleute bestätigt haben. Das ist das, wo wir dann gesagt haben, jetzt wird es Zeit, dass wir auch aus diesen Beweismitteln, aus diesen Ergebnissen der Anhörungen, das ist ja nichts anderes als Zeugenaussagen oder Anhörungen von Sachverständigen, dass wir da auch juristisch Konsequenzen ziehen. Kollegen in Berlin waren schon unterwegs, haben insbesondere den Unternehmern gesagt, ihr müsst eure Schadensersatzansprüche durchsetzen. Ihr dürft nicht darauf hoffen, dass genau der Staat, der euch in diese Situation gebracht hat, euch mit irgendwelchen Almosen wieder raushilft. Das wird bestenfalls Feigenblatt sein. Mehr wird da nicht passieren. So ist es ja auch gekommen. Und die haben sich dann an mich irgendwann gewendet und haben gesagt, Mensch, Hömich, du bist doch in Kalifornien zugelassen. Was gibt's denn da für Möglichkeiten? Denn es kann ja sein, dass wir in Deutschland, so wie vorher bei VW, Deutscher Bank und Kühne und Nagel, auch Schwierigkeiten haben in den Gerichten, weil die Gerichte eben teilweise politisiert sind, weil wir ja ein Exportland sind und Richter in Hamburg oder in Frankfurt, guck mal, die Deutsche Bank ist doch systemrelevant, da kannst du doch nicht so hart draufhauen. Oder Richter in Niedersachsen, du müsstest ja gegen deinen eigenen Arbeitgeber entscheiden, wenn du zu Lasten von VW entscheidest. Könnte ja hier genauso laufen, weil der Richter, der gegen den Staat entscheidet, wegen dieser, wie wir inzwischen sehen, ohne jede tatsächliche Grundlage erlassenen Maßnahmen. Dieser Richter, der muss gegen seinen eigenen Arbeitgeber entscheiden. Also das ist der Grund, warum wir dann mit den angloamerikanischen Kollegen, insbesondere in den USA, Kanada, aber auch in Australien, eine sehr enge Kooperation aufgebaut haben und insbesondere jetzt Flöcke einschlagen wegen der PCR-Tests. Da brauchen wir möglichst viele Entscheidungen, denn wenn es feststeht, was uns die Sachverständigen zuhauf bestätigt haben, dass die PCR-Tests eben nicht in der Lage sind, auch nur irgendetwas über eine Infektion auszusagen, dann bricht das Kartenhaus zusammen.
Okay. Sie haben jetzt schon viele Dinge angesprochen, da steigen wir gleich im Zuge des Gesprächs nochmal näher drauf ein. Beginnen möchte ich gerne mit folgender Frage, nämlich viele Wähler, viele Bürger sind ja mit dem Glauben aufgewachsen, dass sie durch die Wahlen dazu beitragen können, eine Regierung, eine Politik zu wählen, die in erster Linie ja auch die Interessen der eigenen Bürger vertritt. Jetzt beobachten wir hier unfassbare Szenarien, fast schon seit 12 Monaten. Ist diese Denk- und Glaubensweise zu naiv gewesen?
Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, auf jeden Fall. Diese Denkweise ist völlig falsch. Wenn Sie mich das jetzt vor einem Jahr gefragt hätten, hätte ich gesagt, hey, was ist los? Natürlich, wir kommen mit einigen dieser Politiker nicht so richtig zurecht. Einige wirken extrem empathielos und sind bloße Laberköpfe. Aber gut, im Großen und Ganzen haut's ja hin. Heute sage ich, rückblickend betrachtet, nichts geht mehr. Diese Politik ist am Ende. Insbesondere Frau Merkel, Herr Spahn, Herr Söder, Lauterbach, naja, sind reine Sprechpuppen offensichtlich für andere Leute, die hinter ihnen stehen und ihre Fäden, ihre Strippen ziehen. Das sage ich nicht ohne Grund. Wir haben im Rahmen unserer Befragungen auch von Ökonomen, auch von Psychologen und auch natürlich sogar noch aus den Mainstream-Medien Dinge erfahren, die eigentlich jeder wissen sollte. Zum Beispiel, die CDU hat im Mai 2019 eine Global Health-Geschichte gemacht. Die ganzen Geschichten fangen alle mit Global Health an. Und über Global Health scheinen die echten Strippenzieher im Hintergrund zu versuchen, so etwas wie eine Weltregierung zu etablieren, indem man also sagt, hier für die globale Gesundheit brauchen wir eine zentrale Versorgungsstelle, eine zentrale Anweisungsstelle, vielleicht die WHO, vielleicht die EU. So ganz genau kann man es noch nicht erkennen. Aber jedenfalls gab es im Mai 2019 irgendeine Global Health, einen Kongress, den die CDU abgehalten hat. Da würde man ja normalerweise glauben, okay, da ist wahrscheinlich Herr Spahn, Frau Merkel vielleicht auch, noch ein paar Leute aus der CDU, Herr Röttgen, keine Ahnung was. Da waren aber auch noch ganz andere Leute. Da war zum Beispiel Herr Drosten, da war zum Beispiel Herr Wieler vom RKI und da war Herr Tedros. Das ist der inzwischen in New York wegen Völkermordes angezeigte Chef der WHO. Und da waren die beiden wichtigsten Lobbyisten der beiden größten Gesundheitsfonds der Welt, nämlich des Wellcome Trust einerseits und der Bill und Melinda Gates Stiftung. Und gute 9 Monate später, rund 9 Monate später, sind genau das die Leute, die plötzlich die Pandemie ausrufen. Nachdem Anfang 2020 noch alles auf ruhig gestellt war, offenbar, weil die Signale noch nicht ergangen waren, die Kommandos noch nicht erteilt waren. Ich glaube, Herr Wieler und Herr Spahn und Herr Drosten haben ja alle gesagt, ach, alles nicht so schlimm, das wird an uns allen vorübergehen, die meisten werden gar nichts merken und so ganz normale Grippe. Und da muss über Nacht was passiert sein. Ach, was Sie wissen müssen, ist, genau die Leute, die damals auf diesem Kongress da waren, das waren die, die am Ende, bevor dieses Geschuckele, was ich gerade beschreibe, vorbei war oder nachdem das vorbei war, die am Ende die Pandemie ausgerufen haben. Alle engstens verbunden mit der Pharmaindustrie, engstens verbunden mit genau der Industrie, die im Moment auf Steuerzahlerkosten sowas von bedient wird wie niemals zuvor und mit der Tech-Industrie. Es muss dann über Nacht irgendwas passiert sein, dass im März dann plötzlich die Pandemie ausgerufen wurde, eine Pandemie, die so niemals hätte ausgerufen werden können, wenn nicht 12 Jahre vorher bei der Schweinegrippe die Definition der Pandemie aus Gründen, die keiner versteht, hinter verschlossenen Türen bei der WHO geändert worden wäre. Vorher war es so, Pandemie bedeutet eine schwere Krankheit, die weltweit, also eine weltumspannende schwere Krankheit, die viele schwere Krankheiten verursacht und viele Todesfälle. Plötzlich hat man die Pandemie geändert, plötzlich war es nur noch eine weltumspannende Krankheit. Das heißt, man kann jetzt aus jeder Grippe eine Pandemie machen, ohne dass es auf viele Tote und ohne dass es auf viele schwere Krankheitsverläufe ankommt. Und genau die Situation, die damals bei der Schweinegrippe versucht wurde, aber nicht ganz geklappt hat, maßgeblich wohl wegen, weil Wolfgang Wodak sich dann dazwischen gestellt hat, die läuft jetzt ab nach Plan. Und ich sage deshalb nach Plan, weil wir ja nicht nur dieses Meeting, diesen CDU-Kongress aus dem Mai 2019 hatten mit eben diesen entscheidenden Leuten, sondern es gab Ende 2019, ich glaube im September, gab es so ein Planspiel, was genau das, was jetzt gerade abläuft, als Szenario hatte. Das nennt sich Event 201, kann man im Internet nachgucken. Aber wie wir inzwischen von einem Journalisten und Historikern gehört haben, laufen diese engen Verbindungen zwischen den selbsternannten Konzerneliten und den selbsternannten Politikeliten schon seit bestimmt 20 Jahren maßgeblich über die Drehscheibe World Economic Forum, also Weltwirtschaftsforum, frei erfundene Privatvereinigung von Klaus Schwab, einer sehr merkwürdigen Gestalt. Da sind aber auch jedes Jahr etwa die 1000 reichsten Unternehmen, Kongresse, die sich in Davos treffen. So, diese Form von, ich sage es jetzt mal ganz bösartig, Inzucht hat nach unserer Überzeugung dazu geführt, dass wir jetzt uns in der Tat fragen müssen, und jetzt endlich komme ich auf Ihre Frage zurück, in der Tat fragen müssen, für wen sind eigentlich diese von uns gewählten Politiker noch tätig? Für uns jedenfalls nicht. Entweder für sich selbst. Wir haben jetzt ganz neue Unterlagen über unser Whistleblower-Tool bekommen, wonach hier im großen Stil geschmiert wird. Oder aber für die Hintermänner, die ihnen irgendwelche Jobs hinterher in der Pharma- oder sonst wo Industrie versprochen haben. Jedenfalls das, was hier abgeht, hat nichts mit dem Wohl der Bevölkerung, schon gar nichts mit Gesundheit zu tun, sondern dient ausschließlich den Interessen dieser, wir nennen die inzwischen Davos-Clique.
Okay. Ich habe mal gehört, dass es diesbezüglich ja sogar auch Massen an Geldern gegeben hat, wahrscheinlich von der WHO, vielleicht wissen Sie da mehr. Mir ist aufgefallen, dass es zum Beispiel in Ländern wie Dubai, Ägypten, Malediven, Bali, dass es da dieses Pandemie-Thema gar nicht gibt. Wissen Sie etwas darüber, ob die WHO oder irgendeine andere Organisation einzelne Länder dafür bezahlt haben, bewusst bezahlt haben, um bei dieser Aktion mitzumachen?
Wir haben es nicht verifiziert, aber wir haben das von allen möglichen Seiten gehört. Wir haben jemanden gehört bei uns im Ausschuss, der durch Finnland, Schweden und Weißrussland gereist ist und der uns bestätigt hat, aber auch das ist nur Hörensagen, dass der weißrussische Präsident, na gut, man kann sich drüber streiten, ist er glaubhaft, ist er glaubwürdig oder nicht, aber dass ihm jedenfalls sehr viel Geld, 90 oder sogar 900 Millionen dafür geboten wurden, dass er sich genauso verhalten soll wie alle anderen und den harten Lockdown durchziehen soll. Inzwischen höre ich das von schwedischen Journalisten, die mit mir vor einer Woche ein neues Interview gemacht haben, dass auch da versucht wird, über die WHO Druck auszuüben, damit die eigentlich völlig unbeschadet durch die Pandemie gekommen sind, ohne Lockdown, ohne irgendwelche Zwangsmaßnahmen, damit die jetzt endlich auch harte Maßnahmen ergreifen. Aber da ist viel Propaganda unterwegs. Man darf da nicht allem einfach so glauben, sondern es wird insbesondere in den deutschen Mainstream-Medien sozusagen der Katastrophenfall verzweifelt versucht herbeizuschreiben. Anders Tegnell, der in Schweden dafür gesorgt hat, dass es eben nicht zu diesen katastrophalen Zuständen wie in Deutschland und in anderen Lockdown-Ländern kommt, scheint sich noch durchsetzen zu können. Die Frage ist, wie weit am Ende der Druck auf die Politik gehen kann und wie weit dann seine Unabhängigkeit, denn formal ist er unabhängig, wie weit seine Unabhängigkeit zur Seite geschoben werden kann. Dasselbe hören wir aus Madagaskar. Da berichtet der Präsident, dass ihm 20 Millionen geboten wurden, damit er diese Lockdown-Maßnahmen durchzieht. Das hören wir aus ganz vielen Ländern. Tansania, der Präsident in Tansania ist eine absolut coole Nummer, muss ich sagen. So ein studierter Chemiker, der kennt sich aus, auch mit PCR-Tests. Er hat sich letztes Jahr schon drüber lustig gemacht, dass diese PCR-Tests, was übrigens der Erfinder auch sagt, also Cary Mullis, der Erfinder des PCR-Tests, letztes Jahr auf etwas merkwürdige Art und Weise gestorben, hat einen Nobelpreis dafür gekriegt, hat immer wieder gesagt, mit diesem Test kann man Dinge sichtbar machen, die man sonst nicht sieht. aber man kann keinerlei Aussage über Infektionen oder gar Erkrankungen treffen. So genau das sagte der tansanische Präsident auch, der machte sich lustig darüber, dass dieser Test positiv ist bei Papayas, bei Ziegen, bei Schafen, am Ende sogar bei Chicken McNuggets. Das liegt insbesondere daran, dass das Zeug, und das will ich mal so deutlich bezeichnen, dass der Schrott, den Herr Drosten da zusammengekloppt hat, übrigens, und das ist wichtig, zu einem Zeitpunkt, als er nach außen noch der ganzen Welt erzählt hat, alles harmlos, nichts wird passieren, da hat er schon diese PCR-Tests Anfang 2020 zusammengekloppt. Wofür eigentlich? Wofür eigentlich, wenn doch alles harmlos ist, muss man sich fragen. So wie er den jedenfalls eingestellt hat, es haben 22 Wissenschaftler, die ein Retraction Paper geschrieben haben, also gesagt haben, das muss zurückgezogen werden, dieses Papier, im Detail nachgewiesen, so wie er den Test aufgebaut hat, mit 45 Zyklen, Vergrößerungszyklen. Also es ist ja exponentiell. 2, 4, 8, 16, 32, bei 45 Zyklen sind sie bei Trilliarden oder so. Da testet er auf alles positiv. Die Wissenschaft ist inzwischen einheitlich der Meinung, alles, was über 24 hinausgeht, ist nicht brauchbar, wissenschaftlich nicht brauchbar. Ab 35, sagt sogar Fauci, das ist das Gegenstück von Drosten in den USA, ab 35 sagt Fauci, sagt aber auch Mike Yeadon, der frühere Vizechef von Pfizer, den wir gehört haben, haben wir mindestens 97% False Positives. Also das Ganze ist ein gigantischer Hoax, auf dem hier die Zerstörung des Mittelstands aufbaut. Da kann man sich nur fragen, welchem Zweck dient das? Und wir gehen davon aus, es dient tatsächlich dem Zweck, der auch teilweise im Great Reset beschrieben worden ist, mittelständische Unternehmen durch große Plattformen übergeordnet global übernehmen zu lassen, sodass dann Amazon und andere, Google oder Uber, das machen, was im Moment jedenfalls noch in Europa überwiegend kleine und mittelständische Unternehmer machen.
Okay. Jetzt gibt es ja viele auch in der Bevölkerung, die das alles noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Ja, die gucken die ARD, ZDF, gucken RTL, lesen die Bild-Zeitung und sind ja immer noch der Meinung, die Regierung wird da schon wissen, was sie tut. Eines der meistgenannten Argumente, wenn man das ganze System kritisch betrachtet, eines der meistgenannten Argumente dieser Personen ist häufig, wie soll es denn gelingen, eine weltweite Organisation zu schaffen, die bewusst bei solchen Dingen mitmacht? Das können sich die meisten überhaupt gar nicht vorstellen. Können Sie das vielleicht mal aus Ihrer Erfahrung bisher vereinfacht erklären, wie das überhaupt möglich ist?
Ich habe am Anfang genauso reagiert. Ich habe zu meiner Frau gesagt, es kann nicht sein. Also das hier ist ein Denkfehler. Es ist nicht möglich, dass das einheitlich weltweit überall gleich läuft. Inzwischen weiß ich, das ist möglich. Und zwar, weil es eine einheitliche Vereinbarung dazu gegeben hat. Vermutlich im Rahmen dieser Davos-Treffen, auf jeden Fall im Rahmen der letzten Übung, Event 201 im September 2019. Hat man sich darauf geeinigt. Es gab 10 Jahre vorher schon, ich glaube, die Rockefeller-Stiftung hat das veranlasst, eine Übung, eine Vorbereitung auf all dies, das nannte sich irgendwas mit Lockstep. Lockstep heißt Gleichschritt. Gleichschritt bedeutet, weltweit läuft dasselbe Szenario ab. Das hätte man nie hingekriegt, wenn die einzelnen Regierungen weiterhin souverän geblieben wären. Das sind sie aber nicht mehr. Sie sehen, dass, wenn Sie in bestimmte Regierungen gucken, da sind die größten Deppen, um es mal ganz platt zu formulieren, am Ruder. Beispielsweise der kanadische Regierungschef Trudeau hat noch nicht mal eine Ausbildung. Also der war immer nur Sohn. Oder wenn wir jetzt auf der deutschen Ebene weiter nach oben gucken, wo kommt Herr Spahn eigentlich her? Wieso ist ein Bankkaufmann plötzlich Gesundheitsminister? Dieselbe Frage nach der fachlichen Kompetenz stellt sich erst recht auf der EU-Ebene. Wie hat eigentlich Frau von der Leyen es geschafft, nachdem sie in allen Positionen versagt hat, ja, im deutschen Bereich, wie hat sie es geschafft, da hinzukommen? Ja, dank dieser Connections ist es so gelaufen, dass an entscheidenden Positionen plötzlich Leute sitzen, die völlig überfordert sind, weil es auf deren Qualifikation überhaupt nicht ankommt, denn sonst hätte man qualifizierte Leute, sondern weil es nur darauf ankommt, dass die sich an Fäden aufhängen lassen, um es mal nochmal platt und bösartig zu formulieren, und dann auf Kommando reagieren. Wenn Sie die Aussagen der Regierungschefs zu dieser Pandemie sehen, die sind wortgleich. Die sind wortgleich. Die Es gibt ja ein Panikpapier, was geleakt worden ist aus dem Innenministerium, wo die Anweisung dazu erteilt wird, die Bevölkerung unter Schock, in Schock zu versetzen, in Panik zu versetzen, damit sie das macht, was man ihr in Anführungsstrichen befiehlt, ohne Fragen zu stellen. Übrigens genau das, was auch Herr Wieler gesagt hat, das müssen jetzt alle machen, keine Fragen stellen. Ja. Demokratie scheint ihm nicht bekannt zu sein. Und dieses Panikpapier ist in nahezu gleichem Wortlaut überall auf der Welt aufgetaucht. Hier in Deutschland maßgeblich gepusht von jemandem, der schon in der Finanzkrise seine Finger drin hatte. Das ist Markus Kerber. Der war maßgeblich dafür verantwortlich, dass hier dieses Panikpapier erstellt wurde. Der hat, glaube ich, die Leute, die es geschrieben haben, auch mit maßgeblich ausgesucht. Ein entscheidender Satz da drin lautet, dass Kindern das Gefühl gegeben werden soll, sie seien verantwortlich für den, wörtliches Zitat, qualvollen Tod ihrer Eltern, wenn sie nicht ihre Hände waschen oder eine Maske aufsetzen. Also extrem bösartig. Wir haben ein neues Papier, das werden wir im Ausschuss und auf 2020 News, einem Nachrichtenkanal, den wir installiert haben, auch veröffentlichen. Daraus ergibt sich, dass schon im März des letzten Jahres das ganze Programm, was jetzt abläuft, durchgeplant war. Also all die Sprüche von wegen, ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich doch keinen Lockdown gemacht. Alles glatt gelogen, wie man sagen muss. Hier läuft ein Programm ab und das müssen wir als Bevölkerung aufhalten. Weil wir sind mehr als die, das sind ein paar Leute, die sich einige Marionetten gesucht haben und nicht die hellsten, wie man ja inzwischen erkennen kann. Also ist es Zeit, wie Sie gerade sagen, dass auch ein größerer Teil der allgemeinen Öffentlichkeit, der bisher vielleicht auf ZDF und ARD vertraut hat, erkennt, ZDF und ARD sind im Moment nicht zu gebrauchen. Und wer weiß, ob sie überhaupt jemals wieder zu gebrauchen sind, weil auch dort nur Propaganda gemacht wird. Beispielsweise die Impftoten. Da wird doch entweder gar nicht berichtet oder es wird alles beschönigt. Wir hatten einen Whistleblower, den die Kollegin Fischer und ich, Viviane Fischer und ich, interviewt haben aus einem Berliner Altenheim. Die haben sich an uns über unser Whistleblower-Tool gewendet, nachdem ein sehr angesehener Professor Hockerts, der sich sehr gut mit Impfungen auskennt, auf die Gefahren hingewiesen hat, gesagt hat, das ist keine Impfung, das ist ein genetisches Experiment. Und ich kann Ihnen dazu sagen, Herr Greiner, aus meiner Erfahrung in den Ethikkommissionen in Hannover und in Göttingen, weiß ich, dass Medikamente, wenn sie neu entwickelt werden, Jahre dauern, 8, 10 Jahre, Impfstoffe sowieso. Und dass eine Impfstudie erst recht dauert, weil man muss ja nicht nur prüfen, ist das Zeug wirksam, sondern muss vor allem prüfen, was für Nebenwirkungen hat es. Und nun wissen wir von der Ärztin des Jahres, Medizinerin des Jahres, Professor Marilyn Adot heißt die. Ich glaube, das ist eine Schwester von so einem ehemaligen Fußballspieler bei Hannover 96, dass die den Universitätskliniken sehr genau gesagt hat, wie diese Nebenwirkungen, und das bezieht sich jetzt nur auf BioNTech/Pfizer, aussehen. Und sie praktisch gewarnt hat, gesagt hat, nach der ersten Dosis mindestens 20% schwere Nebenwirkungen und nach der zweiten Dosis 80%, 20% schweres Fieber, 60% Schüttelfrost. Dann kamen die Whistleblower auf uns zu und haben gesagt, hier passiert was ganz Schlimmes. Wir müssen was tun. Wir müssen die Leute darüber aufklären, dass sie nicht aufgeklärt wurden. Zum Beispiel über diese Nebenwirkung. Zum Beispiel darüber, dass die Impfung keine ist. Zum Beispiel darüber, dass das, was hier als Impfstoff verkauft wird, nur eine bedingte Zulassung hat. Das muss man wissen. Ne? Wenn ich das weiß, das, was da an Medikament an mir ausgetestet wird, hat nur eine bedingte Zulassung, ist gar nicht richtig getestet worden, dann weiß ich, ich selbst bin die Laborratte und dann lasse ich es besser. Ne? Die haben es nicht gewusst. Und das ist so bedrückend gewesen. Wir haben also von 31 in diesem Berliner Heim geimpften Personen waren innerhalb von 14 Tagen oder 3 Wochen 8 tot. Den ging es vorher aber gut. Einer davon ist ein ehemaliger Opernsänger gewesen. Der hat am Tag vor der Impfung noch Arien gesungen. Das war gleichzeitig ein absolut fitter Jogger. Sein Problem war nur, dass das eine Dementenabteilung war. Aber 8 Menschen tot von 31 und 11 weitere Personen leiden unter nach wie vor schwere Nebenwirkungen. Da weiß man nicht, wie es endet. Passend dazu aus Uldingen habe ich gerade eben gesehen, das ist irgendwo am Bodensee. Da gab es von den Geimpften 13 Tote, 13 Tote. Und nur die nicht, und nach der Impfung waren alle sofort schwer krank, einen Tag danach. Und nur die nicht Geimpften, denen geht es nach wie vor gut. Also wer da meint, das sei nur eine Korrelation und keine Kausalität zu erkennen, der, glaube ich, hat ein Problem. Natürlich muss die Staatsanwaltschaft hier rein. würde sie auch tun, wenn sie unabhängig wäre. Eigentlich muss ermittelt werden. Ne? Ist bisher nicht passiert, sondern es wird auf ganz großer Bühne Generalstaatsanwaltschaft, ich glaube in Baden-Württemberg, versucht, diesen Vorfall runterzuspielen. Wir haben da Unterlagen von einem Whistleblower, die wir veröffentlichen werden. Skandalös, wie hier letzten Endes Strafvereitelung im Amt betrieben wird und dabei zugeguckt wird, wie Menschen sterben. Das haben wir so noch nie erlebt. Doch, haben wir schon mal erlebt.
Ja, ich weiß, was Sie meinen. Lassen Sie uns da nochmal kurz einsteigen. Erklären Sie bitte mal der Community, was für ein Interesse sollte eine Regierung haben, solche Impfstoffe zu benutzen, wissentlich, dass sich daraus eine hohe Anzahl an Todesfällen ergeben wird. Und mittlerweile gibt es ja sogar die Diskussion, dass ja dieses Zeug ja auch in unseren Kindern irgendwann geimpft werden soll. Also wo steht da das Interesse, dass eine Regierung überhaupt so weit gehen kann?
Also es geht wie immer nach allem, was wir jetzt wissen. Es ist ja noch nicht ausermittelt. Es werden sich große, große Verfahren anschließen. Es wird sich vielleicht sowas wie Nürnberg 2 anschließen, auch ein internationaler Gerichtshof, weil wir nicht glauben, dass die nationalen Gerichte das überhaupt ansatzweise bewältigen können. Aber unsere bisherige Überzeugung ist, hier geht es nur um Geld und Macht. Einige der Protagonisten haben so viel Geld, dass man es sich als Normalbürger nicht vorstellen kann. Dann geht es eben nur noch um Macht und noch ganz andere Idiotien, will ich mal sagen. Ich würde mal einem Großteil der deutschen Politiker zubilligen, dass sie getäuscht wurden und dass sie einfach mitgemacht haben, weil sie von der Regierung gepusht wurden. Insbesondere gilt das wohl für die Landesregierung. Da sind ja einige, die wollten eigentlich so gar nicht. Das gilt nicht für die bayerische Landesregierung, die ist ja mit großer Freude dabei, denn die Ehefrau von Herrn Söder verdient ja richtig viel Geld mit diesen Face Shields und ähnlichem Zeug. Aber ich würde dem größten Teil zubilligen und deswegen auch sagen, hey, noch könnt ihr als Whistleblower kommen, noch würden wir und die Kollegen, es werden ja immer mehr, das alles vertraulich behandeln, aber wenn es noch ein Stück weiter geht und ihr bei diesen letzten Endes Tötungen, das ist es ja inzwischen, ne? Man sieht, was los ist und man macht einfach weiter. Wenn es noch ein Stück weiter geht, dann habt ihr gar keine Wahl mehr. Dann seid ihr entweder Beklagte in Zivilprozessen wegen Schadensersatz oder ihr seid Angeklagte in Strafprozessen, möglicherweise auch wegen Körperverletzung mit Todesfolge, aber vielleicht auch noch schlimmer. Denn wenn es hier darum geht, Menschen sterben zu lassen, um eine Straftat zu verdecken, hier nämlich die inzwischen wirklich offensichtlichen Körperverletzungen, die mit Hilfe dieser Impfung begangen werden. Wenn man also dann die Leute auch noch sterben lässt, dann haben wir es mit Mord zu tun.
Ja. Was mir in diesen ganzen letzten 12 Monaten völlig neu war, ist, wie können Regierungen gegenüber ihrem eigenen Volk Maßnahmen anordnen, die eindeutig gegen Menschenrechte und Grundrechte verstoßen. Wie funktioniert das? Also ich hätte nie gedacht, dass wir hier in Deutschland überhaupt jemals in einer solchen Situation sind. Ich dachte immer, wenn eine Regierung ein neues Gesetz auferlegt, dann ist das rechtlich vorher geprüft, um natürlich auch abzuwägen, können wir das so überhaupt durchziehen. Hier ist es ja umgekehrt. Hier werde ich mit Maßnahmen konfrontiert, bei denen ich als Bürger mich ja erst einmal rechtlich, notfalls gerichtlich, dagegen wehren muss und dann auch noch den Punkt habe, dass ich ja gar nicht weiß, ob der Richter, der da sitzt, ob der wirklich neutral und unabhängig vom System ist. Können Sie dazu mal was sagen, was Sie da in den letzten Monaten beobachtet haben? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie da stellen, weil letzten Endes, das sehen wir seit geraumer Zeit so, ist der letzte Rettungsanker der Demokratie die Justiz. Wenn also die Wirtschaft, ich spreche jetzt hier von der Pharma- und der Tech-Industrie, aber auch der Finanzindustrie, wenn die glaubt, über dem Gesetz zu stehen, was sie zweifellos tut, so verhalten die sich weltweit. Hier in Deutschland insbesondere, wir waren schon, ich erinnere mich an einen Artikel aus der FAZ aus dem Jahre 96, wir sind seit Jahren der Ruheraum für internationale Finanzkriminalität, seit Jahren. So, wenn also dieser Teil der Wirtschaft glaubt, über dem Gesetz zu stehen und wenn dann auf der zweiten Ebene die Politik nichts unternimmt, dann bleibt am Ende nur noch die Justiz. Die Politik unternimmt nichts, weil sie durchlobbyiert ist. Dieselben Typen, die in der Wirtschaft die Fäden in der Hand haben, Und ich spreche von der Konzernwirtschaft. Ich spreche nicht von Unternehmern, Unternehmer, die Verantwortung für ihr Unternehmen haben, sondern die Vorstandsvorsitzenden und sonstigen Figuren, die in diesen großen Konzernen sitzen und die für gar nichts Verantwortung übernehmen, außer und deren einziges Interesse darin besteht, möglichst hohe Boni am Jahresende zu kassieren. Deutsche Bank ist das perfekte Beispiel. Die sind vollständig ruiniert worden, sind bis oben hin dicht mit wackeligen Wetten. Ich glaube, immer noch 42 Billionen haben, Strafen wegen jeder denkbaren Betrügerei bezahlen müssen in Milliardenhöhe. Und keiner ist für irgendwas verantwortlich gemacht worden. Also, dieselben Typen aber haben umsonst, in Anführungsstrichen, Berater im Finanzministerium gehabt. Die Finanzindustrie. Ja, logisch, was da für bekloppte Gesetze bei rauskommen, nämlich Selbstbedienungsgesetze. Cum-Ex, die Nummer wäre doch nie gelaufen, wenn die nicht die Politik in der Tasche gehabt hätten. Man kann doch nicht, da muss man doch nicht Jura oder sonst was studieren, man kann doch nicht Steuern, die man in Höhe von 1 Million beispielsweise gezahlt hat, in Höhe von 2 oder gar 3 Millionen zurückfordern. Geht doch nicht, weiß doch jeder. Ist aber passiert, weil die Politik inzwischen völlig handlungsunfähig ist und weitestgehend unter Kontrolle dieser Konzerne ist. Also was ist mit der Justiz los, die Sie zu Recht ansprechen? Das ist der Grund, warum wir damals diese Arbeitsgruppe Justiz bei Transparency International gegründet haben, weil wir gesehen haben, auch die Justiz ist nicht so unabhängig, wie es den Anschein hat. Die Staatsanwaltschaft sowieso nicht. Der ist für Deutschland bescheinigt worden vom EuGH, dass die Unabhängigkeit nicht mal ausreicht, um internationale Haftbefehle auszustellen, geschweige denn zu vollstrecken. Weil man immer befürchten muss, dass Frau Merkel oder irgendein anderer Politiker seine Finger drin hat und sagt, hör auf zu ermitteln oder fang an zu ermitteln, loche den ein. Das ist das Problem bei der STA. Deswegen haben wir da schon weitgehend gesagt, das machen wir gar nicht in Deutschland. Die Verwaltungsgerichte, die eigentlich als erste angegangen werden müssen, wenn beispielsweise irgendwelche Verordnungen ergehen und Behörden irgendwelche Bescheide erlassen, von wegen du musst in Quarantäne, weil du bist irgendwann mal jemandem begegnet, der jemandem begegnet ist, der jemandem begegnet ist, der möglicherweise Corona hatte. Ja, so ein Schwachsinn ist es ja. Es ist ja nicht, ist ja reine Willkür, was hier abgeht. Die Verwaltungsgerichte können Sie auch vergessen, weil die nach unserer persönlichen Einschätzung deshalb Verwaltungsgerichte heißen, weil sie das machen, was die Verwaltung von Ihnen will. Bleiben die Zivilgerichte und da glauben wir, geht auch was. Übergeordnet haben Sie aber vollkommen recht. Was ist eigentlich los mit unserem beispielsweise unseren Grundrechten? Die Grundrechte, die ersten 20 Artikel sind Abwehrrechte des Einzelnen gegenüber dem Staat. Aus der Erfahrung der Weimarer Republik, aus der Erfahrung dessen, was danach passiert ist. Wir müssen uns auch gegen einen feindlichen Staat wehren können. Genau das ist jetzt der Fall. Dieser Staat kümmert sich nicht mehr um seine Bürger. Dieser Staat kümmert sich mit seinen Funktionären um sich selbst. Da mögen Einzelne dazwischen sein. Ich habe sie vorhin angesprochen. Die könnten jetzt noch die Fronten wechseln, wenn sie nicht unter die Räder kommen wollen. Aber überwiegend an der Spitze würden wir das als reinste Korruption bezeichnen. Korruption im Sinne von Transparency, das ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten, zum eigenen oder zum privaten Vorteil. So ist die Definition. Das muss nicht immer Geld sein, das kann auch irgendwie eine Karriere sein oder sowas. Also diese Abwehrrechte hätten niemals außer Kraft gesetzt werden dürfen, denn sie sind ja keine Schönwetterregeln, sondern sind genau für diesen Moment da, wo man sich wehren muss. Und dass da jetzt ausgerechnet ein Konzernanwalt Präsident des Bundesverfassungsgerichts ist, früherer und immer noch wichtiger Funktionär, war er jedenfalls früher bei der CDU, das lässt tief blicken. Und das ist die einzige Erklärung, die wir als Juristen dafür haben, dass dieser Mann mit zwei anderen in kleiner Besetzung, ich glaube, vor ein paar Monaten war das, eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts Bremen und dann des UVG Bremen, wonach eine Demonstration, das ist der Moment, wo die Demokratie sich bewahrheiten muss, Demonstration, da äußert man seine Meinung, die hatten ein Demonstrationsverbot und das haben drei Richter, er war dabei, bestätigt. Das heißt, diese Leute sind nicht mehr, die sind nicht mehr dafür da, den Rechtsstaat zu schützen, sondern sie schützen irgendwas anderes.
Genau, dieser Punkt macht mich nämlich, wenn ich ehrlich bin, aufgrund meiner eigenen Recherche ein bisschen nervös. Denn die Frage an der Stelle sei vielleicht erlaubt, was bleibt mir denn dann noch? Was bleibt mir als deutscher Bürger, wenn ich beispielsweise mit Ordnungswidrigkeiten, wenn mir Ordnungswidrigkeiten auferlegt werden, Bußgelder werden mir erlegt. Kinder, unsere Kinder, mein Kleiner, der ist in der Grundschule, der soll jetzt den ganzen Tag im Unterricht eine Maske tragen und so weiter und so weiter. Was bleibt denn uns letztendlich noch übrig, wenn wir kein Vertrauen mehr in unser Rechtssystem haben? Was können wir denn tun?
That's it for today, but tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately, all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.